Pimulis hat die Angewohnheit, sich nach links und rechts umzusehen, bevor er etwas sagt. Es ist schwer zu sagen, ob das echt ist oder ob er eine Figur aus einem Film noir nachahmt. Die Angewohnheit
verschlimmert sich, wenn er ein paar Schnellmacher eingeworfen hat. Trevor Exford, Hal in Candenza und er sind in Pimulis Zimmer und da seine Zimmergenossen Schacht und Trölsch beim Mittagessen sind, sind die drei allein, reiben sich die Kinne und sehen auf Michael Pimulis Segelmütze auf seinem Bett hinab. In der umgedrehten Mütze liegt ein Häufchen recht großer, aber nichtssagend aussehender Tabletten des angeblich unglaublich starken DMZ. Pimulis sieht sich im leeren Zimmer nach allen Seiten um. Das Inkster, Axtstiel, ist das unglaublich starke DMZ. Der große weiße Hai der synthetischen, organischen Halluzinogene. Das gargantueske Wildkind, der Hell sagt, danke, wir haben es kapiert. Die Yale University in der Ivy League des Acid, sagt Exford. Der ultimative psychosensuelle Verzerrer, fasst Pimulis zusammen. Du meinst wohl psychosensorisch, oder ich müsste mich schon sehr irren. Exford funkelt Hell an. Wenn man Pimulis unterbricht, kriegt man das ganze Kopfgedrehe bloß nochmal zu sehen. Schwer zu kriegen, meine Herren, soll heißen, sehr schwer zu kriegen. Der letzte Schwung kam in den frühen 70ern vom Fließband. Diese Tabletten sind Artefakte. Ein gewisser Potenzschwund wohl unvermeidlich, kam in gewissen zwielichtigen militärischen Experimenten der CIA-Ära zur Anwendung. Exford nickt in Richtung Mütze. Gehirnwäsche? Na, mehr so die Schiene, den Feind glauben zu machen, seine Gewehre seien Hortensien und der Feind ein Blutsverwandter, weiß der Kuckuck. Die Berichte, die ich zu Gesicht bekommen habe, waren lückenhaft, fragmentarisch. Man führte Experimente durch. Die Sache geriet außer Kontrolle. Sagen wir einfach, die Sache geriet außer Kontrolle. Die Stärke wurde als zu unglaublich eingestuft, um fortzufahren. Die Versuchspersonen wurden in Anstalten weggesperrt und als Kollateralschäden des Friedens abgeschrieben. Die Formel gehäckselt, das Forschungsteam aufgelöst und neu zugeteilt. Vage, aber ich muss euch mit einigen ziemlich ernüchternden Gerüchten bekannt machen. Wir sind aus den frühen 70ern? Fragt Axtstiel. Siehst du das kleine Warnzeichen auf jeder Tablette? Den Typ mit Schlaghose und langen Koteletten?
Und das ist es also? Beispiellos stark, das Zeug. Der Schweizer Erfinder soll LSD-25 vorgeschlagen haben, um von dem Zeug hier runterzukommen. Mules nimmt eine Tablette, legt sie sich in die Handfläche und tippt sie mit einem schwieligen Finger an. Womit haben wir es zu tun? Wir haben es entweder mit einer ernstzunehmenden plötzlichen Liquiditätsoptimierung zu tun. Exford schnaubt entrüstet. Du willst ernsthaft versuchen, das unglaublich starke DMZ in dem Jammerladen hier zu verticken? Mules Schnauben klingt wie der Buchstabe K. Ich verrate dir mal ein großes Geheimnis in der Sparpackung, Axtstiel. Hier hätte auch niemand nur den geringsten Schimmer, womit er es überhaupt zu tun hat. Ganz zu schweigen von der Bereitschaft, den angemessenen Preis dafür zu zahlen. Junge, es gibt Pharmaziemuseen, linke Expertenkommissionen, New Yorker Designer-Drogenkonsortien, die sich alle die Finger danach lecken würden, das hier zu analysieren, es abzusieben, in den Spektrometer zu schmeißen und zu gucken, was dabei rauskommt. Das heißt, wir könnten es meistbietend versteigern, sagte Exford. Knetet einen Tennisball und blickt schweigend auf die Mütze. Pimulis dreht die Tablette um. Oder gewisse sehr progressive und hippe Pflegeheime, die Bekannte von mir kennen. Oder dieser Joghurtladen unten in Back Bay, wo sie die Bilder von den historischen Figuren an den Wänden haben, von denen Hal beim Frühstück erzählt hat. Graham Das. Alien Burrows. Oder ein einfach unten am Harvard Square im Au Bon Pain, wo die ganzen 70er-Vögel in den alten Wollponchos abhängen und Schach gegen die kleinen Uhren spielen, auf die sie immer einschlagen. Export tut so, als würde er Hal vor Aufregung auf den Arm boxen. Demulis sagt, ich kann mir natürlich auch sagen, es geht mir nur um die bloße Unterhaltung und ich kipp sie bei der Dienstagsbegegnung gegen Port Washington in die Gatorade-Fässer oder beim Whataburger. Guck mir an, wie alle rumlaufen und sich den Kopf halten oder was auch immer. Ich würde ja zu gern sehen, wie Wayne mit verzerrten Sinneswahrnehmungen spielt.
Stellt einen Fuß auf Pemulis kegelstupfernden Hocker am Bett und beugt sich weiter vor. Würdest du es als Schnüffeln empfinden, wenn ich frage, wie du die schlussendlich in die Finger bekommen hast? Das würde keineswegs unter Schnüffeln fallen, sagt Pemulis, nimmt die ganze Konterbande aus dem Futter der Segelmütze und breitet sie auf dem Bett aus, wie ältere Menschen in ruhigen Augenblicken all ihre Wertsachen aufreihen. Er hat eine kleine Menge Lamb's Breast Cannabis zum Eigenverbrauch, zurückgekauft aus einem 20 Gramm Piece, das er Hell verkauft hatte, in einem staubigen Beutel, ein kleines, in Klarsichtfolie eingewickeltes Papprechteck mit vier regelmäßig aufgeprägten schwarzen Sternen, ein paar ordinäre Schnellmacher und anscheinend ein Bäckerdutzend des unglaublich starken DMZ. Sweethearts große Tabletten ohne besondere Farbe, jede mit einem winzigen Mod-Tipster in der Mitte, der dem Betrachter Frieden wünscht. Wir wissen nicht einmal, wie viele Trips einer abgibt, denkt er halblaut. Sonnenlicht fällt auf die Wand mit dem Flachbildschirm, dem Poster des paranoiden Königs und dem riesigen, selbstgezeichneten Sierpinski-Dreieck. Das eine der großen Westfenster mit Mittelpfosten, was Fenster angeht, ist die Akademie alles andere als schlecht bestückt, hat auf der linken Fensterseite einen ovalen Produktionsfehler, der eine Blase alefarbener Herbstsonne hereinlässt, die auf der straff gespannten Bettdecke länger wird.
Anmerkung 73. Zu den kleinen Aufgaben der graduierten Prorektoren gehört es eigentlich, die verschiedenen Schlaftrakte abzugehen und in den Zimmern zu prüfen, ob die Betten trommelfellstraff gemacht sind. Wobei das Programm für Bummelanten in Sachen Betten machen und Zahnpasta zuschrauben um unangenehme kleine Sonderaufgaben ergänzt werden kann. Aber kaum ein Prorektor bringt die Mischung von Analfixiertheit und Energie auf, um die ihm zugewiesenen Zimmer tatsächlich mit einer Checkliste abzuklappern. Abgesehen von Aubrey DeLint, Mary Esther Thode und Tony Nwangi, dem Kenianer mit dem Tomahawk-Gesicht, der die Pemulis Troll Shocked Suite jederzeit genauesten Überprüfungen unterzieht.
Pemulis legt alles, was er aus dem Hut genommen hat, in die helle Blase und geht auf ein Knie runter, um eine pinzettierte Tablette. Pemulis hat Sachen wie Briefmarken, Pinzette, Lupe, Apothekerwaage, Briefwaage und Bunsenbrenner für den Hausgebrauch, mit der ruhigen Präzision eines Goldschmieds näher in Augenschein zu nehmen. Die Fachliteratur schweigt sich über die Titration aus. Nimmt man eine Tablette? Er sieht erst auf der einen, dann auf der anderen Seite in die Gesichter der Jungen hoch. Beide beugen sich über ihn. Oder ist die übliche Dosis eine halbe Tablette? Oder zwei oder drei? Hältling gierig. Kann aber nicht anders. Die verfügbaren Daten sind uneindeutig, sagt Pemulis, das Profil um die in der Augenhöhle geklemmte Lupe verzerrt. Die Literatur über Muscimol-Lysergsäure-Verbindungen ist vage, diffus und schwer verständlich, bis auf die Aussage über die Wucht der wahrscheinlichen Ausbeute.
Hal sieht Pemulis auf den Kopf. Warst du in einer medizinischen Bibliothek? Ich bin über Lateral Alysis Watts Verbindung auf med.com gestoßen und habe das hin und her und kreuz und quer durchforstet. viel über Lysergsäuren, viel über die Hybride der Methoxy-Klasse, verschwommenes Klatschkolumnenzeug über Fit-Viavi-Verbindungen. Um überhaupt Resultate zu bekommen, musste ich Mutterkornpilze in Verbindung mit Muscimol oder Muscimoliert eingeben. Wenn man DMZ eingibt, kriegt man kaum Einträge und alle immer nur stark dies und übel das. Nichts Genaues weiß man nicht. Und wirre Silbenhaufen bis dort hinaus, habe ich Migräne von bekommen. Okay, aber bist du in den Abschleppwagen gesprungen und tatsächlich in eine echte medizinische Bibliothek gefahren? Was Datenbanken, elektronische Rechtschreibprüfung und dergleichen angeht, ist Hal ganz der Sohn seiner Mutter Avril. Jetzt boxt Exford ihn tatsächlich einmal auf die Schulter, wenn auch auf die rechte. Pimulis kratzt sich gedankenverloren den kleinen Haarhurrikan mitten auf dem Kopf. Es ist fast 14.30 Uhr und die fehlerhafte Lichtblase auf dem Bett nimmt den wehmütigen Farbton von Frühwinternachmittagen an. Von den Westcourts dringt immer noch kein Geräusch herüber, aber die Wasserrohre in der Wand singen lautstark ihr Lied. Viele Leute, die vormittags ohne Rücksicht auf Verluste gedrillt werden, schaffen erst es nach dem Mittagessen unter die Dusche und sitzen im Nachmittagsunterricht dann mit nassen Haaren und anderer Kleidung als am Vormittag. Pimulis erhebt sich zwischen den beiden anderen und sieht sich wieder in dem leeren Dreibettzimmer um mit den ordentlichen Kleiderstapeln und der blendend weißen Ausrüstung der drei Spieler in den Regalen und den drei vollgestopften Weidenwäschekörben. Es riecht intensiv nach Sportlerwäsche, aber davon abgesehen ist das Zimmer geradezu mustergültig sauber. Im Vergleich zu Pimulis und Schachts Zimmer ist das von Mario und ihm die reinste Irrenanstalt, sagt sich Hal. Exford hat in der Lotterie letztes Frühjahr das eine von nur zwei Einzelzimmern für Oberstufenschüler gezogen. Das andere ging an die Ward-Zwillinge, die bei der Zimmerziehung als ein Eintrag zählten. Pimulis kneift beim Umschauen immer noch die Lider zusammen.
Um die Lupe festzuhalten. In meiner Monographie stand was über DMZ. Da hat ein Typ gesagt, man kann sich das als Acid vorstellen, das selber auf Acid ist. Heilige Scheiße. Ausgerechnet im beknackten Moment erschienen ist, stand was über einen Militärsträfling in Leavenworth, der im Rahmen eines Army-Experiments zu weiß der Geier was eine massive, unspezifizierte Dosis frühes DMZ injiziert bekommen haben soll. Und die Angehörigen des Sträflings haben die Army verklagt, weil er angeblich den Verstand verloren hat. Dramatisch richtet er die Lupe erst auf Hal und dann auf Exford. Und zwar hat er ihn buchstäblich verloren. Als hätte diese massive Dosis seinen Verstand aufgelesen, irgendwo hingebracht, abgelegt und vergessen, wo das war. Danke, ich glaube, wir haben es kapiert, Mike. Im Moment wird behauptet, der Typ wäre später in einem unmöglichen Lotussitz in einer Army-Zelle gefunden worden, wo er mit schauerlich originalgetreuer Ethel Merwin-Stimme Musical-Songs gesungen hat. Exford sagt, Pimulis sei da vielleicht über eine mögliche Erklärung für den armen, alten Lily und seinen Lotussitz unten im Kraftraum gestolpert und zeigt mit der ledierten rechten Hand in Richtung Genfer. Pimulis wieder mit dem Kopf drehen, die Wange erschlafft, die Lupe fällt raus, prallt vom Trommelfellstrafenbett ab und ohne hinzusehen fängt Pimulis sie auf. Ich glaube, in Sachen Gatorade-Punchen können wir nicht vorsichtig genug sein. Die Moral von der Geschichte mit dem Soldaten lautet, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, aber hallo. Angeblich ist der Verstand von dem Typ noch immer fahnenflüchtig. Ein alter Soldat, der in irgendeiner geschlossenen Anstalt heute noch Broadway-Melodien schmettert. Als seine Angehörigen geklagt haben, hat die Army anscheinend ausreichend Argumente aufgefahren, um die Geschworenen bezweifeln zu lassen, dass der Typ juristisch überhaupt ausreichend existiert, um klagefähig zu sein. Schließlich hat die Dosis seinen Verstand verschlüsselt. Exford betastet sich geistesabwesend den Ellenbogen. Unterm Strich findest du also, wir sollten lieber äußerst behutsam vorgehen.
Hal kniete sich hin und stupste eine Tablette zum Rand des staubigen Beutels. In der länglichen Lichtblase wirkt sein Finger dunkel. Ich finde, die sehen aus, als wären ungefähr 2 Tabletten ein Trip. Sie sehen ein bisschen wie Motrin aus. Optisches Raten hilft da auch nichts weiter. Das ist kein Bob Hope Inc. Wir können es ja Ethel taufen für am Telefon, sagt Axford. Pemulis verfolgt, wie Hal die Tabletten in der kardioiden Form der ETA anordnet. Was ich meine? Das ist keine Droge fürs Haruk-Verfahren, Ink. Dieser Musical-Soldat weilt praktisch nicht mehr auf unserem Planeten. Solange er ab und zu mal herunterwinkt. So wie ich das verstehe, winkt er bestenfalls seinem Essen zu. Das war aber von einer massiven, frühen Dosis, sagt Axford. Hals Arrangement der Tabletten auf der rot-grauen Tagesdecke ist fast von zen-artiger Präzision. Die stammen aus den 70ern. Nach der kniffligen Einschaltung von Mittelsmännern hat Michael Pemulis bei einem Faustfeuerwaffenbehängten Duo angeblicher kanadischer Ex-Rebellen schließlich 650 Milligramm der gepriesenen und schwer zu definierenden Verbindung DMZ alias Madame Psychosis an Land gezogen. Das Duo führt heute kleine, wahrscheinlich ziemlich mickrige und antiquierte Rebellenprojekte durch, ausgehend von der Tarnorganisation eines Warenhauses namens Antitoir Entertainment für preisreduzierte Spiegel, Glasbläsereien, Scherzartikel, Trendpostkarten und selten nachgefragte alte Filmpatronen, das in Cambridge heruntergekommenem Portugiesen-Brasilianerviertel die Prospect Street gleich hoch hinterm Inman Square liegt. Da Pemulis seine Geschäfte grundsätzlich solo abwickelt und kein Französisch spricht, musste die gesamte Transaktion mit dem zuständigen Nack in Zeichensprache über die Bühne gehen. Und da sich der holzfällerige Antitoren-Nacker bei jeder Äußerung noch mehr umsah als Pemulis, während sein beschränkt wirkender Partner dastand, sich an einem Besen festhielt und den geschlossenen Laden ebenfalls die ganze Zeit nach Lauschern absuchte, glich das Verhandlungsgespräch einem Gruppentreffen psychomotorisch Gestörter, bei dem sich verschiedene Teile pendelnder und wackelnder Köpfe in schiefen Schnitten und spitzen Winkeln in mehr Spiegeln und Kristallvasen spiegelte, als Pemulis je auf einem Haufen gesehen hatte. Auf einem super billigen
TP lief eine Hardcore-Pornopatrone mit fünffacher Geschwindigkeit, was an durchgeknallte Nager erinnerte und Pemulis Keimdrüsen auf Dauer abgeturnt haben dürfte, so sein Gefühl. Wo diese Witzbolde 13 unglaublich starke 50 Milligramm Artefakte aus den 1970ern von SZ aufgetrieben haben, das wissen die Götter. Das Gute ist jedoch, dass sie Kanadier waren und wie das bei diesen beschissenen Nacks dann so ist, stellt sich nach und nach heraus, dass sie keine Ahnung hatten, was diese spezielle Ware wert ist. Unterstützt von 150 Milligramm Depotkapseln Tenuate Dospan führt Pemulis fast ein kleines posttransaktionales Tänzchen auf, als er die Stufen zum unnötigen Cambridge-Bus hochspringt und fühlt sich, wie sich W. Penn in seinem Quaker Oats Hut irgendwann im 16. Jahrhundert gefühlt haben musste, nachdem er den treu-doofen Ureinwohnern im Tausch gegen New Jersey wertlosen Plunder angedreht hatte, malt er sich aus und zieht vor zwei Nonnen am Gang die Segelmütze. Im Laufe des nächsten Schultags, die unglaublich starken halluzinogenen Leckerlis sind inzwischen in Klarsichtfolie eingewickelt und in der Spitze eines alten Turnschuhs verstaut worden, der auf der Aluminiumleiste zwischen zwei Paneelen in der Hängedecke von Schlaftrakt B steht, dem Mules altbewährten Depot. Im Laufe des nächsten Tages oder so wird die Sache also ausgiebig betakelt und man beschließt, dass es eigentlich keinen Grund gibt, Bone, Stice, Struck oder Trulch einzubeziehen, sondern dass es Pemulis, Exfords und Hals Recht ja geradezu ihre Pflicht gegenüber den Geistern der Recherche und des Wettbewerbs ist, das potenziell unglaublich starke DMZ in vorher festgelegten sicheren Mengen auszuprobieren, bevor sie es auf Bone, Trulch oder nichtsahnende Zivilisten loslassen. Nachdem Exford sich an der Pauschalprovision hat beteiligen dürfen, touchiert man taktvoll das Thema von Hals Kostenübernahme seines Gelegenheitsanteils am Experiment, was, wie sich zeigt, keine Probleme aufwirft. Pemulis Gewinnmarge bleibt im Rahmen und Hals Budget hat immer Spielraum für engagierte Recherche. Seine einzige Bedingung lautet, dass ein Technikfreak mit dem Abschleppwagen zur medizinischen Bibliothek der Boston University oder des MIT hinunterfährt und höchstpersönlich verifiziert, dass die Verbindung sowohl organisch als auch nicht suchterregend ist, worauf Pemulis entgegnet, eine höchstpersönliche, nicht delegierte Bibliothekserstürmung habe er bereits mit Füller in seinen Terminkalender
eingetragen. Als Hell in Cadenza und Pemulis am Donnerstag nach dem Nachmittagsdrill mit dem kamerabehemmten Mario in Cadenza im Schlepptau an der Einzäunung der Shawcourts stehen, die Hände in den Maschendrahtzaun krallen und Teddy Schacht zusehen, der eine Privatvorführung mit einem syrischen Satellite-Profi veranstaltet, der zwei bezahlte Wochen an der ITA verbringt, um sich den Aufschlag korrigieren zu lassen, der ihm die Rotatorenmanschetten ausleiert. Der Typ trägt eine Brille mit dicken Gläsern und ein schwarzes Stirnband, malt mit den kantigen Kiefern, spielt in aufrechter Haltung und mit fließender Präzision und behält Oberwasser gegen Schaf, der das mit seiner üblichen, heiteren Gutmütigkeit hinnimmt, phlegmatisch sein Bestes gibt, lernt, was er kann, einer der wenigen wirklich stämmigen Spieler an der ITA. Und einer der noch wenigeren platzierten Junioren ohne ersichtliches Ego. Gänzlich unsicherheitslos, seit er sich vor 3 Jahren bei einer Vorführung vor Thanksgiving bei einem Contropier das Knie zerdeppert hat, was seltsam ist. Und er immer noch dabei ist, einfach so aus Spaß und damit praktisch zu den Dutzend Sassas im Fegefeuer der Tenniswelt verurteilt. Als Pemulis und Hell also an diesem unwirtlichen Nachmittag des 5.11. in verschwitzten rotbraunen ETA-Sweatshirts dastehen und der Schweiß in ihren Haaren langsam fest wird und friert, Mario den Kopf unter dem Gewicht des darauf montierten Gestells senkt und seine grässlich arachnodaktylischen Finger weiß werden, da der Zaun sein vorwärts gravitierendes Gewicht abfängt, Hell sich kaum sichtbar, aber innig zu seinem winzigen älteren Bruder neigt, der ihm ähnelt, wie sich Wesen derselben Ordnung, aber nicht derselben Familie ähneln mögen. Als sie dastehen und zusehen und kakeln, Hell und Pemulis jedenfalls, ertönt zu ihrer Linken der Bums und das Quengen eines nationalen IMI-Katapults und dann das hohe, schrille Geräusch eines Müllentsorgungsprojektils, dessen Flugbahn hinter tief hängenden Wolken verborgen bleibt. Aber irgendwo da oben, hinter Acton, zeigt sich eine merkwürdig gelbe, scharfförmige Wolke, die den Saum des Horizonts mit einer Art aufziehenden Sturmtief verbindet, das die Exmer-Gebläse am Lowell-Methune-Grenz-Streifen im Nordwesten fernhalten. Schließlich lehnt Pemulis die Vorstellung ab, das beherzte, kontrollierte Experiment hier in Enfield durchzuführen, da Exford morgens um 5 immer zum Morgentraining des A-Kaders antreten muss. Genau wie Hell.
Wenn er die Nacht davor nicht im RH geschlafen hat und das RH ist schließlich nicht gerade die ideale DMZ-Einwurfzone. Pemulis lässt den Blick links und rechts am Zaun entlang schweifen, zwinkert Maren zu und postuliert, zuverlässige 36 Stunden verpflichtungsfreier Zeit seien ratsam für jeden Kontakt mit dem unglaublich starken Gewissen schon lassen. Damit schaltet auch die morgige Inter-Academy-Sache mit Port Washington aus, für die Charles Tavis 2 Busse gemietet hat, weil so viele ETA-Spieler hinfahren und in den Kampf ziehen wollen. Die Port Washington Academy ist gargantuesque. Die Xerox Inc. nordamerikanischer Tennis Academies mit über 300 Schülern und 64 Courts, deren eine Hälfte wahrscheinlich schon seit Halloween von warmen aufblasbaren Testdaten überspannt wird, da der Privé-Lehrkörper weniger Wert als Stitt und Co. darauf legt, seine Schützlinge dem Unbilden der Elemente auszusetzen. So viele, dass Tavis garantiert vorprescht und sie sofort nach Ende des Post-Wettbewerbsspiels aus Long Island wieder nach Hause fahren lässt, weil er scheut, Sponsorenmangel bedingt für jede Menge Motelzimmer zu blechen. Diese ETA-PW-Bewegung, samt Buffet und Tanz, ist eine private Inter-Academy-Tradition, eine fast 10 Jahre alte epische Rivalität. Außerdem, sagt Pemulis, braucht er 2 Wochen hochwertiger Wiederarbeit in medizinischen Fachbibliotheken, um die genauen Titrationen von Wiederholungsrecherchen anzustellen, was die auch halfende Zeitpunkt resümieren sie, scheint also der 20./21.11. zu sein. Das Wochenende direkt nach der großen Fundraising-Veranstaltung am Ende des Haushaltsjahres, wo die A- und B-Kader der ETA dieses Jahr im Einzel gegen Quebecs notorisch glücklose Junior Davis und Junior Whitman Cup-Kader antreten.
Anmerkung 74. Davis Cup ist für Männer, Whitman für Frauen.
Deren Einladung unter dezent vertuschten politischen Umständen über das Netzwerk der expatriierten Avril in Candenza eingefädelt wurde, die von Wayne, Hall und anderen zum philanthropischen Amüsement der Schirmherren und Ehemaligen der ETA, wie wir seziert werden und dann den Nachmittag bei einem Catering-Buffet den Ehemaligen bei vertanzen sollen. Das Wochenende direkt vor Thanksgiving und dem Whataburger-Gastronomie im sonnigen Arizona, weil sie dieses Jahr nicht nur Freitag, den 20.11., sondern auch Samstag, den 21.11., sowohl Unterricht als auch trainingsfrei bekommen, weil sie T und Stipp für den Samstagvormittag nach dem großen
Treffen eine besondere Doppelpartie zwischen den beiden Trainerinnen der Quebecer Whitemans und den berüchtigten Ward-Zwillingen der ETA angesetzt haben. Karen und Sharon Ward, 17, Onans Spitzenteam im Juniorendoppel der Damen. Seit 3 Jahren ungeschlagen, ein unschlagbares Duo, unheimlich in seiner Kooperation auf dem Court und grundsätzlich als Einheit unterwegs. Die beiden spielen nicht als ob, sondern weil sie ein gemeinsames Gehirn haben oder zumindest einen gemeinsamen psychomotorischen Gehirnlappen. Siamesische Zwillinge, an der linken bzw. rechten Schläfe verwachsen, für Einzel per Onan-Reglement gesperrt, die breitschattenwerfenden Worts. Töchter eines eisig dreinblickenden Reifenmanagers aus Akron, die mit ihren 4 Beinen beängstigenderweise praktisch überall auf dem Court sind und außerdem auch noch beim Charleston-Wettbewerb beim anschließenden Ball seit 5 Jahren in Folge den Pokal abräumen. Tavis wird Wayne zusetzen, auch zu dieser Veranstaltung beizutragen. Aber es könnte etwas viel verlangt sein, Wayne zu bitten, an 2 aufeinanderfolgenden Tagen 2 Quebecer platt zu machen. Alles, was Rang und Namen hat, wird jedoch unten an der Lunge sein und zusehen, wie die Worts ein paar in der Erwachsenenliga platzierte Nucks vivisezieren, plus vielleicht Wayne.
Anmerkung 75. Insgeheim fürchtet Hal, Tavis könne von ihm verlangen, seine eigene Wettbewerbskarte und Würde Clon, NV, Wayne zu opfern, der in mehreren Partien nie mehr als 3 Spiele pro Satz an Hal abgegeben hat, um Absolventen und Schirmherren bei den Veranstaltungen anlässlich der Fundraiser-Gala im November zu bezirzen. Allerdings ist das unmittelbar vor dem Whataburger, wo Hal und Wayne im Halbfinale sowieso aufeinandertreffen dürften, ziemlich unwahrscheinlich. Und so kurz vor einem solchen Großereignis dürfte Stitt kaum daran gelegen sein, dass eine solche absolute Entkartung Hal noch frisch im Gedächtnis ist.
Dann bekommen die Etaler den Samstag zur Erholung und Wiederaufladung, bevor dann gleichzeitig die Prä-Whataburger Trainingswoche und der Endspurt für die Zulassungsprüfung am 12.12. anfangen. Was bedeutet, vom späten Freitagabend bis zum Sonntagvormittag haben Pamulis, Hal und Axford, sowie vielleicht Struck, falls Pamulis ihn einweihen muss, weil er Hilfe bei der Bibliothekserstürmung braucht, ausreichend Zeit zur psychospirituellen Wiederaufforstung nach einem womöglich mähnigen, rodenden Brummschädel, den das DMZ mit sich bringen könnte. Und Axford hat in der Sauna prophezeit, es werde schon ein Roader sein. Schließlich fühle man sich schon von LSD seinen Beobachtungen nach am nächsten Tag nicht nur krank, sondern völlig leer, ausgehöhlt, bar jeden Inhalts, als sei die Seele ein ausgewrungener Schwamm. Hal wusste nicht recht, ob er beipflichten sollte. Ein Alkoholkater war gewiss keine Villager-Tour auf den Lichtungen der Psyche, mit seinem Durst, der Übelkeit und den mit dem Puls an- und abschwellenden Augen. Aber nach einer Nacht der Halluzinogenzufuhr, sagte Hal, schien die Morgendämmerung seiner Psyche immer
eine Art blassüße Aura zu verleihen, eine Lumineszenz.
Anmerkung 76. Bei dem Kleinkind Hal in Candenza hatte man eine Zeit lang ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom diagnostizieren wollen. Teils, weil er so schnell las und mit den verschiedenen Levels der Prä-CD-ROM-Videospiele so schnell fertig war. Teils, weil man damals bei praktisch jedem Kind aus besseren Kreisen, das vom Idealverlauf der Glockenkurve auch nur geringfügig nach Back oder Steuerbord abwich, ADS vermutete. Eine ganze Reihe von Spezialisten hatte sich eine Zeit lang die Klinke in die Hand gegeben. Und da viele von denen schon Mario-Veteranen waren, hatten sie Hal von vornherein für behindert gehalten. Aber dank der Ausgebufftheit am Brandeis Child Development Center war diese Schadensfeststellung nicht nur zurückgenommen, sondern auf der behindert- bis hochbegabt-Skala weit auf die andere Seite verschoben worden. Und während eines Großteils seiner haarlosen Kindheit hatte Hal irgendwo zwischen überdurchschnittlich begabt und hochbegabt rangiert. Wobei diese hohe zerebrale Einstufung auch darauf zurückging, dass die diagnostischen Tests am BCDC von unzureichender Trennschärfe waren, was die Unterscheidung von reinen neuralen Gaben und den monoman obsessiven Interessen und Bemühungen des kleinen Hal anging, als versuchte dieser, sein ganzes Leben auszubalancieren, um einer oder mehreren Personen zu gefallen, obwohl niemand je auch nur angedeutet hatte, sein Leben hinge davon ab, hochbegabt, frühreif oder außergewöhnlich zuvorkommend zu sein. Und wenn er ganze Wörterbücher, elektronische Vokabeltrainer und Grammatikhandbücher auswendig gelernt hatte und in jenen Zeiten des öffentlichen Auftritts und Genusses, der Schulbezirk von Weston, Massachusetts, hatte in den frühen 1990ern vor der Sponsorenzeit unter dem Titel Bücherschlacht interschulische, buchstabierwettbewerbsähnliche Lese- und Gedächtnisturniere abgehalten, die für Hal immer ein Pipifax und eine große Wohlwollensabsahne gewesen waren, dann die Gelegenheit bekam, einen kleinen Teil von dem, was er in seinen Arbeitsspeicher gestopft hatte, vor seiner betont nonchalanten Mutter oder sogar seinem, soweit es ihn anging, damals schon ziemlich weggetretenen Vater, aufzusagen. Wenn er also das Gewünschte aus dem Gedächtnis zutage förderte und vor gewissen Personen fehlerlos aufsagte, spürte er fast dieselbe blasssüße Aura, die das LSD-Nachglühen ihm verlieh. Eine milchige Corona, ähnlich einem Halo anerkannter Gnade, die die makellose Nonchalance einer Moms, die klargestellt hatte, dass sein Wert nicht davon abhängig sei, niemals, ob er den ersten oder auch nur zweiten Preis gewinne, noch milchiger machte.
Halation, spitzte Axford zu. Primulis scheint bei seinen Berechnungen außer Acht gelassen zu haben, dass er an besagtem Samstagnachmittag nur dann vom Unterricht freigestellt wird, wenn er es auf die Reiseliste für das Tucson Whataburger in der Folgewoche schafft. Was bei ihm, im Gegensatz zu Hell und Exwood, keineswegs feststeht. Außer in seinem hellkionischen 13. Lenz im Jahr des Perdue-Wunderhuhns ist Permulis auf der Osterrangliste nie über Platz 128 hinausgekommen. Und zum Whataburger kommen Jugendliche aus der ganzen Onan und sogar aus Europa. Von daher hat er sogar schlechte Karten, zu einer der 64 Qualifikationsrunden eingeladen zu werden. Exford bewegt sich am Rand der Top 50. Aber da es sein letztes U17-Jahr ist, wird er praktisch antreten müssen. Und Hell kann damit rechnen, im Einzel der U18er Dritter oder Vierter zu werden. Er fährt definitiv mit. Außer ein katastrophaler Knöchelrückfall gegen Port Wesh oder Quebec macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Exford vertritt die These, Permulis kalkuliere nicht falsch, sondern lege bloß schlitzäugige Zuversicht an den Tag, was in Bezug auf seine Wettkampfeinstellung ungewöhnlich und eigentlich eine prima Sache wäre. Prorektor Aubrey de Lint sagt öffentlich, Empulis im Training versus Empulis in einem Wettkampf mit einer gewissen Bedeutung zu sehen, sei ungefähr so, als schließe man eine E-Mail-Freundschaft, verknalle sich in das Mädchen, treffe es in persona und finde heraus, dass es nur eine riesige Titte mitten auf der Brust habe oder sowas ähnliches.
Anmerkung 77. Nun hatte Pemulis im Sommer, er wohnt auch den Sommer über in der ETA, hat sich aber seit dem Jahr des Purdue-Wunderhuhns nicht mehr für die Europatour qualifiziert, allerdings auch ein hochamüsantes, wenig Speicherkapazität fressendes TP-Spiel geschrieben und zum Selbstkostenpreis in Kopie verbreitet, dessen Grafik De Lint in einer originalgetreuen Nachbildung des Höllenflügels von Hieronymus Boschs Triptychon Der Garten der Lüste zeigte. Ein Spiel, das sich bei U16-Spielern spätabends noch immer einer gewissen Beliebtheit erfreut.
Mario wird wohl auch mitkommen, sofern Everett City überzeugen kann, ihn mitzunehmen, damit er zur diesjährigen weihnachtlichen ETA-Werbegeschenkpatrone für private wie Firmenschirmherren Aufnahmen von Whataburger beisteuern kann. Schacht und der glänzende Syrer finden am Netzpfosten irgendeine Gemeinsamkeit zum Lachen, sammeln ihre Ausrüstung und diverse Rotatorenmanschetten und Knieschutzmaterialien ein, nachdem der Syrer auf abgeschmackte Weise übers Netz gehechtet ist und Schach die Hand geschüttelt hat. Atem- und Schweißwölkchen steigen auf und schweben durch den Maschendrahtzaun in Richtung der manikürten Hügel im Westen. Und Mario lacht schallend über Schachts ironisches Flehen um Gnade.